Problemhundetraining. Wie du aus deinem Problemhund einen entspannten Alltagsbegleiter machst.
Wie wird der Mensch zum Safe Place seines Hundes? Ich glaube, dass der Wunsch eines jeden Hundebesitzers ist, der sichere Hafen für seinen Hund zu sein. Und viele Problemhundbesitzer haben genau dieses Gefühl nicht. Sie wollen es sein, weil sie wissen, dass es wichtig für ihren Hund wäre und sehen dennoch am Verhalten des Hundes, dass er in für ihn belastenden Momenten nicht Hilfe bei seinem Menschen sucht, sondern selbst entscheidet. Und das sind die Entscheidungen, die zu Problemen führen, weil Menschen attackiert werden oder ihr Hund auf andere Hunde losgeht, anstatt sich über seinen Menschen zu versichern.
Und was ist denn jetzt gemeint mit Safe Place oder sicherer Hafen?
Ja, der sichere Hafen oder der Safe Space oder Safe Place ist im Allgemeinen eine wichtige Bezugsperson, zu der man in belastenden Situationen zurückkehren kann, einfach um Schutz oder Orientierung und emotionale Stabilität zu finden.
Ja, und was oder warum gelingt das denn vielen Menschen nicht?
Also, da müssen wir wahrscheinlich erstmal so eine Rückblende machen. Warum das so ist. Und zwar, im besten Fall hat das jeder von uns von seinen Eltern erfahren. Das müssen auch nicht zwangsläufig die Eltern sein. Das können auch andere wichtige Bezugspersonen sein, wo man das als Kind erlebt hat. Und bei vielen von uns war das eben nicht der Fall. Weil folgende Elemente vielleicht bei den Eltern gefehlt haben. Das heißt, es kann zum einen sein, dass Gefühle invalidiert wurden. Also zum Beispiel, wenn ich als Kind Gefühle geäußert habe, dann war die Antwort meiner Eltern ganz häufig, ach, das ist doch Quatsch. Also meine Gefühle waren offensichtlich nicht richtig, vielleicht auch nicht erwünscht. Und ein zweiter Grund kann sein, dass die Eltern emotional selbst nicht verfügbar waren in wichtigen Momenten. Also das heißt nicht, dass Eltern permanent rund um die Uhr immer verfügbar sein müssen, aber in den für das Kind wichtigen Momenten wäre es wichtig gewesen, dass die Eltern emotional verfügbar sind. Oder eben auch die Eltern oder die Bezugspersonen waren selber nicht reguliert in ihrem Inneren und dadurch hatten sie keine Möglichkeit, das Kind zu koregulieren. Also das Kind kommt ja dahin, um in diesen sicheren Hafen zu einer regulierten, stabilen Person, um die Gefühle, die es in dem Moment hat, zu regulieren. Also der Erwachsene hilft ihm dabei. Und wir waren als Kind eben auf sowas angewiesen, dass wir Zugang zu solchen Menschen haben, dass wir auch Vertrauen haben zu den Eltern oder zu diesen Bezugspersonen und dass die eben selber reguliert waren, also dass das eine ruhige und handlungsfähige Person ist, die durch ihren Zustand und ihr Dasein in diesen wichtigen Momenten die Unsicherheit, die man als Kind verspürt hat oder den Stress, den man verspürt hat, abzufangen. Und nicht indem sie jede Situation versucht hat zu kontrollieren, sondern indem sie dem Kind einfach das Gefühl gegeben hat, auch wenn es gerade schwierig ist für dich, wir finden jetzt gemeinsam einen Weg. Ne? Also das heißt Sicherheit geben, ohne dabei Kontrolle auszuüben. Und die eben vor allen Dingen auch verlässlich für das Kind war und vorhersehbar da waren, nicht je nach Stimmung der Bezugsperson mal da waren und mal nicht da waren. Ne? Also diese Stichworte Vorhersehbarkeit und auch Konsistenz im Verhalten waren da wichtig. Und so war die Folge davon entweder eben Vertrauen in die Bezugsperson oder eben, wenn das gefehlt hat, Unsicherheit, ne, in Bezug auf die Bezugsperson. Und die Bindungsforschung zeigt eben, dass Sicherheit, was auch ganz spannend ist für Hundebesitzer, nicht durch grenzenlose Freiheit entsteht, sondern dass klare, faire Grenzen eben Orientierung schaffen und Stress reduzieren. Also wenn zum Beispiel das Kind einen Konflikt hat oder in einem Konflikt mit der Bezugsperson ist, dann darf man vermitteln, ich sehe, wie es dir geht, liebes Kind. Deine Gefühle sind auch völlig okay, also eben nicht invalidieren, aber dein Verhalten ist nicht okay. Also zum Beispiel fängt vielleicht das Kind an, die Bezugsperson zu beschimpfen oder womöglich zu hauen oder so. Das heißt, man darf und sollte Grenzen setzen in solchen Momenten. Aber ganz, ganz wichtig dabei ist, dass man nicht emotional aus dem Kontakt geht, sondern dass man dem Kind hilft, in dem Moment die Emotionen zu regulieren, auch durch das Setzen von Grenzen in Bezug auf das Verhalten. Aber dann wirklich emotional verbunden bleibt und im Kontakt bleibt mit dem Kind. Nicht weggeht, das bestraft durch, dann lasse ich dich jetzt alleine, sondern wirklich da bleibt.
Und wie kann ich diese Erkenntnis jetzt auf die Mensch-Hund-Beziehung übertragen?
Ja, das ist eben auch da, beim Hundebesitzer diese Elemente braucht. Ne? Also erstmal braucht es das Bewusstsein darüber, dass auch wenn man das selbst vielleicht als Kind nicht hatte, ne? Dass man heute ja erwachsen ist und dass man viel, viel mehr Erfahrung und Tools zur Verfügung hat als damals, um sich selber zu regulieren. Was ja eben, wie gesagt, die Voraussetzung für die Koregulation ist. Und auch, was ganz wichtig ist, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, aber es muss jetzt unbedingt noch kommen, ist, dass man nicht die Erwartung an sich selber haben sollte, dass man perfekt sein muss, um ein Safe Space für seinen Hund sein zu können. Da gibt es eben auch Studien drüber, die zeigen, dass Bindung nicht dadurch entsteht, dass man immer alles richtig macht, ne? Was ein Ding der Unmöglichkeit ist. Und das sollte man auch gar nicht anstreben. Also auch da wäre Fehlerfreundlichkeit angebracht. Sondern dass vielmehr entscheidend ist, dass nach Missverständnissen oder nach Konflikten, dass man diese Verbindung wiederherstellt. Im besten Fall gar nicht aus der Verbindung rausgeht. Na, also diese sogenannte Reparatur nach solchen Konflikten. Also deswegen ist die Frage dabei niemals, war ich heute perfekt, sondern eher halte ich auch in herausfordernden Momenten die Verbindung zu meinem Hund aufrecht und kommuniziere ihm gegenüber Zugewandtheit. Also dass er das Gefühl hat, ich kann immer kommen, da ist niemand nachtragend, wütend, sonst irgendwas. Bleibe ich in diesem sogenannten Beziehungsangebot. Zum Beispiel, wenn ich einen ängstlichen Hund habe, der draußen immer wieder nach einem Fluchtweg sich umschaut. Also es gibt so Hunde, die immer wieder so ins Gebüsch gucken oder wo finde ich einen Unterschlupf, wo ich mich verkriechen kann. Man kann sich alternativ dazu aber auch einfach einen Hund vorstellen, der immer wieder nach vorne geht. In beiden Fällen darf ich bei unangemessenem Verhalten oder Verhalten, was nicht dienlich ist, eine Grenze setzen. Und also diese Grenze sollte emotionslos erfolgen, also dass ich eben nicht wütend bin dabei oder, ne, sprechen wir später noch drüber, was alles für Emotionen da eine Rolle spielen können. Also emotionslos sollte ich eine Grenze setzen und danach sollte ich sofort wieder in die Verbindung gehen und dem Hund ein Angebot machen, dass er kommen kann. Und der Hund sollte das Gefühl haben, ich kann zu meinem Menschen gehen, der ist nicht nachtragend. Der ist nicht wütend oder enttäuscht von mir. Dass der Hund versteht, dass man einfach sein Verhalten nicht mag, aber dass der Hund trotzdem angenommen wird und dass der Hund trotzdem willkommen ist. Und was vielen Menschen da aber fehlt und was eben auch die Ursache dafür ist, dass sie ihren Hund nicht weiterentwickeln können, ist, dass sie das Verhalten ihres Hundes eben persönlich nehmen. Sowas wie, ich gebe mir so viel Mühe und du bist trotzdem so. Und Hunde lesen ja unsere Energie. Also wir Menschen untereinander ja auch. Ne? Ich kann etwas mit so einer Energie sagen und dieselben Worte mit einer anderen Energie, das wird eine völlig andere Wirkung haben. Da kann dann eben kein Gefühl entstehen von, ich bin willkommen, ich darf jetzt bei meinem Menschen wieder ankommen, nach so einem Konflikt, nach einer Grenzsetzung. Häufig wird eben diese Grenze auch nicht emotionslos gesetzt, sondern die ist total emotional aufgeladen von entweder von Wut oder von Enttäuschung oder von Scham oder von Frust. Und das ist die Problematik zwischen Mensch und Hund häufig.
Ja, und was braucht es, um einen sicheren Hafen für seinen Hund zu sein?
Also da gibt es bestimmte Prinzipien, denen man da folgen kann. Eins heißt mentalisieren. Und damit ist die Fähigkeit gemeint, das Verhalten des Gegenübers eben nicht persönlich zu nehmen, sondern einfach nur als Ausdruck des inneren Zustandes des Gegenübers zu verstehen. Also statt zu denken, mein Hund provoziert mich, der macht das mit Absicht und solche Geschichten, könnte die bessere Frage lauten, ganz neutral, was erlebt mein Hund eigentlich gerade? Dadurch oder dabei darf ich mich eben abgrenzen von der hündischen Bewertung der Situation. Ne? Also ich frage mich, was erlebt er gerade? Und gleichzeitig grenze ich mich von dem, was der Hund gerade erlebt, ab. Ne? Das heißt, ein Hund, der gerade Angst empfindet, der braucht keinen Menschen, der entweder in die Angst mit reinspringt, ne, also dieses Gefühl übernimmt und sich stressen lässt davon, noch einen Menschen, der genervt ist, weil sein Hund nicht funktioniert. Sondern er braucht einen Menschen, der handelt, ne, das ist Stichwort wieder wohlwollend, eine Grenze setzt, wie zum Beispiel Flucht ist keine Lösung. Ne, und danach ein Angebot macht, wieder in Verbindung zu gehen. Mit der Haltung, ich weiß, es ist gerade herausfordernd für dich, aber wir schaffen das zusammen und ich helfe dir jetzt. Ne? Dann braucht es die Selbstreflexion auf jeden Fall. Also sichere Bezugspersonen, die sollten oder die reflektieren ihre eigenen Gefühle. Das heißt, Scham oder Frust oder Enttäuschung über das Verhalten des Hundes kann man erstmal irgendwie als normal oder als menschlich betrachten. Es wird nur dann eben problematisch, wenn diese Gefühle eben unbewusst, ne, weil man nicht selber reflektiert hat, die Reaktion war bestimmen. Ne, also wenn man dann total drüber ist, wenn man dann eben emotional aufgeladen eine Grenze setzt oder wenn man dann danach unfähig ist, wieder in die Verbindung zu dem Hund zu gehen, so ganz neutral die Grenze setzen und dann eben ein Angebot machen, kannst wieder kommen. Es ist, zwischen uns ist trotzdem immer noch alles gut. Ich mag nur dein Verhalten nicht. Und deswegen darf da eben die Frage sein, wie schaffe ich das denn, das Verhalten meines Hundes nicht persönlich zu nehmen? Und dafür darf ich mich wiederum fragen, welche unangenehmen Gefühle löst denn das Verhalten meines Hundes bei mir aus? Na, und das ist oft sowas wie, dass man sich so fühlt, als würde der Hund das eigene Versagen einem vor Augen führen. Oder man fühlt sich überfordert mit der Situation. Und anstatt sich selber das einzugestehen und sich Hilfe zu holen beispielsweise, überträgt man eben die unangenehmen Gefühle auf den Hund, ne? Und ist sich dessen noch nicht mal bewusst. Und was dadurch mit der Beziehung zum Hund passiert, ist eben, dass die Beziehung belastet wird dadurch. Menschen verschließen ganz häufig in so einem Prozess, es wird immer schwieriger und schwieriger, das Herz ihrem Hund gegenüber, weil die sauer sind auf ihren Hund. Die Verbindung zueinander wird so blockiert. So kann der Hund natürlich auch nicht kommen, dass wenn jemand ein verschlossenes Herz hat, wo soll der Hund hin? Ne? Das macht eben dieses Beziehungsangebot sehr schwer bis unmöglich. Ne? Was man in dem Moment aber bräuchte. Also man ist zu sehr mit sich selber beschäftigt, um für den Hund überhaupt da sein zu können.
Ja, was wären denn da zum Beispiel gute Reflexionsfragen?
Ja, also wenn man jetzt als Zuhörer so merkt, so scheiße, die redet von mir. Auch wenn das vielleicht nicht immer passiert, aber so ab und zu, dann wäre die erste richtig gute Reflexionsfrage, die ich mir auch mal wieder stellen kann, wäre die Frage, welches Grundbedürfnis soll mein Hund denn in meinem Leben stillen? Welches Grundbedürfnis soll der Hund in meinem Leben stillen? Also wir haben ja manche Kunden, die wollen so diese volle Kontrolle über den Hund. Ne? Dieses, ich will den jederzeit und immer im Griff haben, was ich auch legitim finde, weil wenn man den Hund gut im Griff hat, nenne ich das jetzt mal, kann man auch ganz viel Freiheiten geben. Ne? Die Frage ist einfach nur, welchen Beigeschmack hat diese Kontrolle? Also die Kontrolle um der Kontrolle willen neige ich auch in anderen Lebensbereichen dazu, immer die Kontrolle haben zu wollen. Und dann kann das eben so ein Anzeichen davon sein, okay, das Grundbedürfnis ist irgendwie Sicherheit, ich will mich schützen. Ne? Und das ist vielleicht etwas, was nicht erfüllt wurde bei einem selber früher. Wie zum Beispiel, ich habe mich damals schutzlos gefühlt, ausgeliefert gefühlt. Ne? Ich hatte gar keine Kontrolle über irgendwas. Und dadurch kann dann eben später im Leben dieses starke Kontrollbedürfnis entstehen, was sich dann logischerweise in der Regel nicht nur beim Hund zeigt, sondern in der Regel auch in anderen Lebensbereichen. Weswegen wir ja mit unseren Kunden auch in anderen Lebensbereichen überprüfen, ist das da auch so? Und dann wie ein Stellvertreterkonflikt da anfangen, daran zu arbeiten. Manche fühlen sich auch unfähig. Und dahinter kann das Bedürfnis nach Anerkennung durch andere stecken. was vielleicht auch nicht gestillt wurde, ne? Und dann haben die, dann entwickeln die auch so einen Zwang oder so einen großen Wunsch, dass das perfekte Verhalten ihres Hundes das eben ihnen bringen soll, dass die anderen sie anerkennen. Ne? Manchmal hat man das auch in Kombination mit, ich habe mir bewusst diese Rasse geholt, keine Ahnung, diese Rasse steht auf einer Liste oder was weiß ich, und deswegen muss der jetzt umso perfekter sein, ne? Damit ich am Ende sagen kann, ich habe so einen schwierigen Hund hingekriegt. Ne? Also dieses Bedürfnis nach Anerkennung durch andere. Manche sind auch wütend auf ihren Hund. Und das kann, also Wut kann aus vielen verschiedenen Motivationen heraus oder Bedürfnissen heraus entstehen. Eins davon kann sein, dass ich ein ganz hohes Bedürfnis nach Selbstbestimmung, nach Autonomie habe. Und wenn ein problematischer Hund anfängt, das Leben systematisch so stark einzugrenzen, dass man eben nicht mehr da gehen kann, wo man will, dann, wo man will, einfach mal spontan in Urlaub fahren kann, den Hund mitnehmen kann, weil das alles nicht mehr geht, dann kann das natürlich wütend auf den Hund machen, weil dieses Bedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmung nicht gewahrt werden kann. Ne? Manche Menschen sind enttäuscht von ihrem Hund, weil der ihre Erwartungen nicht erfüllt hat. Das kann eben damit zusammenhängen, dass also sie knüpfen ja die Liebe und die Zuneigung und so weiter an bestimmte Erwartungen und Bedingungen und dass sie eben früher, vielleicht auch heute noch, ebenso nicht bedingungslos geliebt wurden. Ne? Und das wird dann eben auf den Hund übertragen, dieses Muster. Ne? Genau, manche schämen sich für das Verhalten ihres Hundes, ne? Nur wenn die Leute so gucken und so. Und da kann das Bedürfnis dahinter stecken, den Selbstwert zu erhöhen. Also, dass das gute Verhalten des Hundes, so ähnlich wie eben schon beschrieben, den Wert, deinen eigenen Wert widerspiegeln soll. Manche haben auch ein ganz krasses Bedürfnis nach Harmonie, was nicht erfüllt wird. Also, die wollen unbedingt eine harmonische Beziehung mit ihrem Hund. Die sollen ein gutes Team werden und es soll immer alles schön sein. Und wenn das dann nicht gelingt, dann fühlt sich das an wie Verrat oder wie Zurückweisung. Also es gibt ja immer mal so dieses Problem, dass Mutter und Kind keine Bindung zueinander aufbauen können. Manchmal wird diese Bindung dann auf andere Bezugspersonen übertragen. Und wenn die dann aus dem Leben irgendwie verschwinden, weil, also bei mir war das meine Grundschullehrerin in der ersten und zweiten Klasse, Frau Danne, werde ich nie vergessen. Die war so eine tolle Lehrerin und so ein Safe Space für mich. Ich durfte die drücken, die hat mich an die Hand genommen, die hat, wenn ich was zu sagen hatte, hat die mich unterstützt. Und also es war wirklich so ein, da konnte ich einfach so sein, wie ich bin, hatte nie das Gefühl, die verurteilt mich oder so. Und dann ist die in Rente gegangen. Und ab der dritten Klasse hat mir richtig eine, die war kein guter Mensch einfach. Die hat andere Kinder so lächerlich gemacht, wenn sie eine falsche Antwort gegeben haben und so. War richtig, richtig unschön. Also wenn, voll in meiner eigenen Geschichte schon wieder, alles Therapie. Also genau, dieses Gefühl nach Nähe, nach Akzeptanz, das Gefühl, geliebt zu werden, wie man ist, genau, wir soll durch den Hund eben gestillt werden. Ne? Und manche wollen auch einfach, die holen sich einen Hund, weil sie Freude empfinden wollen. Also die haben ein Bedürfnis nach Belohnung, nach einem harten Arbeitstag will ich entspannt mit meinem Hund rausgehen. Ich will in die Natur, keine Ahnung, ne? Erholung und Belohnung vielleicht. Und das wird dann eben auch nicht mehr gestillt. Und deswegen ist die wichtige Frage immer, wenn aktuell, also erstmal darf ich verstehen, was ist denn das Grundbedürfnis, warum ich überhaupt einen Hund habe? Und wenn das aktuell nicht gestillt wird aufgrund seines Verhaltens, wie kann ich mir selber dieses Bedürfnis heute als erwachsener Mensch selber befriedigen, damit mein Hund das nicht mehr tun muss. Weil dann kann ich mich viel, viel, viel leichter vom Verhalten meines Hundes, was er gerade zeigt, abgrenzen. Und dann kann ich ihn besser koregulieren. Und dann habe ich eine Chance, das Verhalten besser zu verändern, weil da nicht immer diese komische Energie und diese Emotionen mitschwingen. Weil der Hund dann weiß, wo kann ich denn hin nach einer Grenzsetzung und so weiter und so fort. Ja, also das heißt, zusammenfassend, wenn man das schafft, ne, der sichere Hafen oder der Safe Space für den Hund zu sein, woran würde ich das vielleicht erkennen, ob ich das bin oder nicht? Weil vielleicht gibt es ja auch Zuhörer hier, die sich das fragen. Vielleicht bin ich das ja schon. Das können so ganz kleine alltägliche Momente sein. Also vielleicht hatte ich einen ehemals ängstlichen Hund, der dann unsicher wurde, der immer sicherer wurde. Aber so ein Restcharakter ist noch mit drin. Und wenn ich den jetzt so im Freilauf habe, ich muss gerade an Ursina denken, weil sie mir das erzählt hat. Und ich weiß ja, wo der Hund herkommt und sie mit dem Hund herkommt. Also der war früher ängstlich und hat gejagt wie Wolle und heute ist er halt im Freilauf. Die erzählt mir immer wieder, wie schön das ist. Nicht nur, dass der frei laufen kann, weil die ist auch so ganz hohes Bedürfnis nach Autonomie, so wie ich sie einschätzen würde. Aber auch, dass der sich immer wieder auf dem Spaziergang nach ihr umguckt und mit ihr in Abgleich geht und sich über sie auch versichern will. Und dass sie dann einfach regelmäßig sowas macht wie, alles gut, machst alles richtig. Das können so kleine Momente sein, wo man merkt, ach guck mal, der versichert sich über mich, ich bin irgendwie dieser sichere Hafen für meinen Hund. Kann aber auch sein, dass wenn was wirklich für den Hund Krasses passiert, wo der stark verunsichert ist, dass der sich von alleine anschließt. Also jetzt habe ich ja gerade den Salva hier, den Herdenschutzhund, den Tierschutzhund. Der hat jetzt durch die Arbeit mit ihm gelernt, ist mir gruselig, da kommt ein fremder Mensch. Dann geht der hinter mich, ganz nah hinter mich. Ne? Während der früher einfach gesagt hätte, ich sterbe hier gleich, ich muss mich irgendwo verkriechen. Ne? Alleine mit sich wäre er gewesen. Und heute stellt er sich dann halt ganz nah zu mir, entweder seitlich zu mir oder hinter mich. Und es kann auch sein, dass man in Situationen, da kommt jetzt irgendwie Besuch oder man wird bepöbelt oder so, dass der Hund dann in Abgleich geht mit dem Menschen, den vielleicht mal anguckt, wie beurteilen wir diese Situation hier? Machen wir was? Oder bleibst du ruhig? Dann bleibe ich auch ruhig. Also dieses in Abgleich gehen. Ne? Genau. Und zusammenfassend, also wenn man jetzt, was sind so die wichtigsten Learnings aus dieser Folge, wenn man bis hierher gekommen ist in dieser Folge, wenn allein das Thema vielleicht interessiert hat, dass ein sicherer Hafen muss nicht perfekt sein. Also das erstmal so als Entlastung für die Menschen. Und die zweite wichtige Botschaft ist, ich darf nicht einverstanden sein mit dem Verhalten, ja. Ich bleibe aber trotzdem in Verbindung mit meinem Hund. Ich grenze mich emotional davon ab. Ne? Und dass Grenzsetzung kein Widerspruch ist zu einer Bindung, sondern dass das eine wunderbare Ergänzung ist und auch ein Mittel sein kann, wie man einen Hund in seinem Verhalten weiterentwickeln kann. In häufigen Fällen ist das auch genau das Mittel der Wahl. Und dass Hunde durch solche Erfahrungen resilienter werden. Ne? Und dass die Bindung zum Menschen belastbarer wird. Und ich finde, das merkt man ja auch so in zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn man gerade bei konfliktscheuen Menschen, die sowas nicht so gerne machen, wenn man dann mal dieses schwierige Gespräch führt und man führt das dann halt auch vernünftig, nicht emotional aufgeladen, worüber wir heute früh erst gesprochen haben, ne? Dann kann das ja total heilsam sein, weil dann haben beide irgendwie die Chance, so neutral wie möglich sich darüber auszutauschen, weil man weiß ja nie, wie es dem Gegenüber geht, ne? Und das Gegenüber weiß wahrscheinlich auch nicht, wie es einem geht. Und das kann total heilsam sein. Also wenn ich solche Gespräche in meinem Leben geführt habe, ne, und es war das richtige Gegenüber, es war dann auch ein Safe Space, der sowas aushalten konnte und mit mir weitersprechen konnte über sowas, dann hat das immer zu einer engeren Verbindung geführt. Ne, natürlich gibt es auch Menschen, die sind nicht so ein Safe Space, die sind aus der Verbindung rausgegangen. Und ich finde, das hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal erlebt in seinem Leben. Und deswegen finde ich, kann man das als Hundebesitzer so gut mitnehmen. So dieses Gefühl von, guck mal, hier habe ich mich so gefühlt. Das war offensichtlich kein Safe Space für mich. Ne? Da waren meine Gefühle nicht willkommen. Ich konnte nicht drüber reden. Der ist aus dem Kontakt gegangen oder die. Ne? Und auf der anderen Seite jemand, mit dem das ging und wo die Verbindung danach enger wurde. Das sind für mich die wichtigsten Learnings aus dieser Folge.
Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um auf diesem Weg mit deinem problematischen Hund wieder einen Schritt weiterzukommen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile diesen Podcast und hinterlasse uns eine positive Bewertung, damit wir noch mehr Menschen und ihren problematischen Hunden helfen können. Bis zum nächsten Mal.